Hinführend zum Abendmahl möchte ich eine kurze Andacht halten zu dem wohl bekanntesten Vers der Bibel, Johannes Kapitel 3, Vers 16. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt gerne auf Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Amen. Amen. Es gibt ein Lied im Englischen, leider nicht im Deutschen, wo es im Refrain folgende Worte gesungen werden. Könnten wir den Ozean mit Tinte füllen und wären die Himmel aus Pergament, wäre jeder Halm auf Erden eine Feder und jeder Mensch ein Schreiber von Beruf? Um die Liebe Gottes zu beschreiben, würde der Ozean austrocknen und keine Schriftrolle könnte sie fassen, selbst wenn sie sich von Himmel zu Himmel spannte. Das sind sehr poetische Worte, aber der Autor hat versucht, mit diesen Worten aufzuschreiben, dass die Liebe Gottes unergründlich ist. Selbst wenn die ganzen Meere, die ganzen Ozeane Tinte wären und jeder Grashalm da draußen ein Stift wäre und jeder Mensch ein Schreiber wäre und versuchen würde, auf Pergament, so groß wie der Himmel, die Liebe Gottes aufzuschreiben, es würde nicht ausreichen. Die Tinte würde versiegen, das Pergament würde ausgehen, es würde kein Ende gefunden werden, um die Liebe Gottes zu beschreiben. Ich denke, durch den vorliegenden Vers, den wir heute ganz kurz anschauen wollen, bekommen wir zumindest einen kleinen Eindruck darüber, auch wenn wir es niemals ganz fassen können, doch einen kleinen Eindruck, in welcher Weise Gott seine Liebe den Menschen offenbart hat. In welcher Weise Gott den Menschen seine Liebe gezeigt hat. In dieser Andacht möchte ich in aller Kürze auf drei Aspekte der Liebe Gottes eingehen und abschließend dann kurz ein paar Anwendungen bringen. Das erste, worauf ich eingehen möchte, ist der Ausdruck der Liebe Gottes. Wie hat Gott denn seine Liebe gezeigt? Wie hat seine Liebe sich denn ausgedrückt? Es heißt hier, denn so hat Gott die Welt geliebt. Man kann auch übersetzen, denn so sehr oder auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt. Dieses Wort so beschreibt also den Ausdruck oder auch die Größe oder die Art und Weise, mit der Gott seine Liebe zum Ausdruck gebracht hat. Und diesen Ausdruck, diesen Umfang der Liebe Gottes, den sehen wir darin, was er gegeben hat, indem er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott zeigt uns, der Welt, den Menschen, seine große Liebe in der Größe des Geschenks. Er gab nichts Geringeres als das Objekt seiner Liebe. Er gab nichts Geringeres als seinen eingeborenen Sohn. Und dieses Wort eingeboren kann auch mit einzigartig oder einziger Sohn übersetzt werden. Hier wird also die besondere Stellung von Jesus Christus betont. Christus ist deswegen einzigartig, weil er Gott in allem gleich ist, weil er selbst Gott ist, weil er keinen Anfang und auch kein Ende hat. Und er ist auch deshalb einzigartig, weil alles, was ist, von, durch und für Christus geschaffen worden ist. Es seien die sichtbaren Dinge auf der Erde oder die unsichtbaren Dinge im Himmel, sie wurden alle durch Christus von ihm geschaffen und auch zu ihm hin geschaffen. Und Jesus ist der einzige Sohn Gottes. Das bedeutet, Gott der Vater liebt seinen einzigen Sohn über alles. Es gibt nichts im Universum, nichts Sichtbares, nichts Unsichtbares, was Gott so sehr und so einzigartig und so innig und so tief liebt wie seinen einzigen Sohn. Die Bibel beschreibt uns die Beziehung zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn als eine einzigartige und überaus herrliche Beziehung. Wir lesen zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 18 aus dem Johannesevangelium. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzige oder eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Achtet darauf, hier wird gesagt, dass der eingeborene Sohn im Schoß des Vaters ist und das ist ein Ausdruck der innigsten, tiefsten Liebe und Gemeinschaft. Dort, wo ein Vater sein Kind auf seinen Schoß nimmt, das ist die engste Nähe, die man haben kann, die ein Kind zu seinem Vater haben kann. Und hier wird diese innige, enge, Gemeinschaft und Verbundenheit und Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn sichtbar. Und deswegen kann Jesus auch in Johannes 17, Vers 24 beten und sagen, Vater, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Christus ist das Objekt der Liebe Gottes. Das heißt, bevor irgendetwas existierte, bevor irgendetwas in seine Existenz gerufen worden ist, war Christus das Objekt der Liebe des Vaters. Und hier heißt es nun, dass Gott die Welt in dieser Weise liebte, dass er das gegeben hat, was er am allermeisten geliebt hat, seinen einzigen Sohn. Sehen wir, Gott gab das Herrlichste, was dieses Universum jemals gesehen hat. Gott gab das Objekt seiner innigsten Liebe. Darin wird der Umfang, die Art der Liebe Gottes zum Vorschein gebracht. Doch was genau bedeutet es, dass er seinen Sohn gab? Beziehungsweise für wen hat Gott seinen Sohn denn gegeben? Das führt uns zum zweiten Punkt und das führt uns noch etwas tiefer in die Tiefe der Liebe Gottes, nämlich die Empfänger der Liebe Gottes. Zuvor die Art der Liebe Gottes, nun die Empfänger der Liebe Gottes. In unserem Vers heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Seine Liebe galt also der Welt und damit ist nicht der Planet gemeint, auf dem wir leben. Wenn Johannes hier von der Welt redet, meint er die Menschen, die in der Welt leben. Und gerade hierin, wenn wir die Empfänger der Liebe Gottes betrachten, dann sehen wir, wie tief die Liebe Gottes wirklich ist. Wie unfassbar die Liebe Gottes ist. Denn die Empfänger der Liebe Gottes, sie waren nicht liebenswerte, nette, unschuldige und heilige Geschöpfe. Ganz im Gegenteil, die Empfänger der Liebe Gottes waren Menschen voller Bosheit, Menschen voller Hass, Menschen voller Abscheulichkeiten der Abscheulichkeiten, voller Sünde, verdorben, Gott hassend, Gott fremd und Gott fern. Das waren die Empfänger der Liebe Gottes oder sind die Empfänger. Hört, was die Bibel über den Menschen sagt. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Schlangengift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Römer Kapitel 3, die Verse 10 bis 18. Das ist die Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott keinen Gerechten geliebt, so sehr hat Gott keinen Verständigen geliebt, so sehr hat Gott diejenigen geliebt, die ihn nicht gesucht haben, die abgewichen sind von ihm, die alle untauglich geworden sind, so sehr hat Gott diejenigen geliebt, die nichts Gutes getan haben, deren Schlund ein offenes Grab ist, deren Zungen trügerisch handeln. Das ist das Objekt der Liebe Gottes. Das sind die Empfänger der Liebe Gottes. Seht ihr, Gott hat seinen Sohn nicht für gute Menschen gegeben, Gott hat seinen Sohn nicht für Menschen gegeben, die seine Gebote gehalten haben. Gott hat seinen Sohn für Menschen gegeben, die ihn gehasst haben. Das ist der größte Beweis der göttlichen Liebe, den wir haben, wenn es heißt, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist, Römer 5, Vers 8. Wisst ihr, ein Blick auf diese Menschen müsste in Gott eigentlich ein Gefühl der Abscheu und der Ablehnung hervorrufen. Doch nein, er hat sich bewusst dafür entschieden, diese sündigen Menschen zu lieben. Und sie nicht nur zu lieben, sondern ihnen auch zu zeigen, wie sehr er sie liebt, indem er das Kostbarste gab für diese Menschen, das er hatte. Er gab nichts, es gab nichts. Was wertvoller war als seinen Sohn Jesus Christus. Es gibt nichts, woran Gott sich mehr freut als an seinem Sohn. Es gibt nichts, was Engel im Himmel mehr ins Staunen versetzt, wie ein Blick auf den Sohn Gottes. Und genau diesen hat er gegeben für sündige Menschen. Gott hat sein Wertvollstes und Liebstes für das Wertloseste und Liebloseste gegeben. Darin ist die unergründliche Liebe Gottes zu erkennen. Doch welches Ziel verfolgte Gott damit? Welches Ziel? Das führt uns zum dritten Punkt. Das Ziel der Liebe Gottes Johannes erklärt uns, wieso Gott seinen Sohn gab. Das heißt hier, damit. Wieso hat er die Welt geliebt? Wieso gab er seinen Sohn? Damit jeder, der an ihn, an Jesus Christus glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Weil jeder Mensch ein Sünder ist und somit ein Feind Gottes ist, hat er den ewigen Tod verdient. Doch Gott verfolgt das Ziel, diejenigen, die den ewigen Tod verdient haben, das ewige Leben zu geben. Und dabei musste er seinen Sohn opfern, seinen Sohn hingeben, und das tat er, indem sein Sohn ein sündloses Leben lebte und dann stellvertretend für die Sünden seines Volkes den Tod auf sich nahm. Er nahm den Tod auf sich, den wir verdient haben, damit wir durch den Glauben an ihn das ewige Leben empfangen. Und hierin wird dieses unvorstellbare Werk doch noch tiefer. Wenn wir darüber nachdenken, wer Christus ist und vor allem auch die Beziehung, die der Vater zu seinem Sohn hatte. Und nun lesen wir, dass es dem Herrn Jahwe gefiel, seinen Sohn zu zertreten, ihn zu zermalmen, ihn zu zerschlagen. Wieso? Weil er genau wusste, indem ich meinen Sohn opfere, das Liebste, was ich habe, wird er nur noch herrlicher, nur noch schöner, weil ich werde ihn auferwecken aus den Toten und ich werde ihn auf den Berg ziehen und auf seinen Thron setzen. Und ich werde ihm eine Braut zufügen. Und ich werde ihm Herrlichkeit und Ehre geben, damit der ganze Himmel und die ganze Erde meinen Sohn als König und Herrscher anbeten wird. Mir gefällt es, meinen Sohn zu zermalmen. Wieso? Weil nachdem ich ihn zermalmt habe, werde ich ihn erhöhen und ihm den höchsten Ort geben, den höchsten Thron und den höchsten Namen, damit jedes Knie sich vor ihm beuge und jede Zunge bekenne, dass mein Sohn Herr ist. Damit ich ihm eine Braut zufügen kann. Damit jeder, der an meinen Sohn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat und zu dieser Braut gehört. Das Ziel der Liebe Gottes war es, uns zu seinem Sohn zu führen. Uns, die er erwählt hat vor Grundlegung der Welt, zu seinem Sohn zu führen und uns ewiges Leben zu geben, indem er uns den Glauben an seinen Sohn schenkt. So konnten wir sehen, was die Art der Liebe Gottes ist, wer die Empfänger der Liebe Gottes sind und was das Ziel der Liebe Gottes ist. Lasst uns, nachdem wir dies betrachtet haben, in aller Kürze ein paar Anwendungen herausziehen. Erstens, wenn Gott dich geliebt hat, als du noch ein Sünder warst, wie viel mehr jetzt, wo du sein Kind bist? Es lohnt sich, darüber nachzusinnen. Wenn Gott mich geliebt hat, vor Grundlegung der Welt, und wenn er mich geliebt hat, als ich aus dem Leib meiner Mutter kam und herangewachsen bin als Sünder, wie viel mehr jetzt, nachdem er mich gewaschen hat in dem Blut seines Sohnes, nachdem er mich adoptiert hat und zu einem Kind Gottes gemacht hat, wie viel mehr liebt er mich jetzt? Lasst uns nicht diesen Lügen glauben, dass Gott uns irgendwie weniger liebt, wenn wir gesündigt haben. Es gibt nichts, was wir tun können, was die Liebe Gottes an uns schmälert. Es gibt aber auch nichts, was wir tun können, was die Liebe Gottes mehrt. Er liebt uns bedingungslos und gleich und ewig. Vor Grundlegung der Welt ist seine Liebe genauso wie heute. Zweitens, weil Gott uns zuerst geliebt hat, lieben wir ihn. Wir haben ihn nicht geliebt. Wir haben gelesen, wir haben ihn gehasst. Aber weil er uns vor Grundlegung der Welt geliebt hat, weil er sich entschieden hat, uns zu lieben und weil er in seiner Gnade zu einem bestimmten Zeitpunkt in deinem Leben diese Liebe offenbart hat und dir die Augen geöffnet hat für deine Verlorenheit und für das Kreuz und dort, wo du die Liebe Gottes erkannt hast, wie sehr er dich liebt, hat er seine Liebe durch den Heiligen Geist in dein Herz gegossen, sodass du diese Liebe nun erwiderst. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben Gott nicht aus uns heraus. Und drittens, weil Gott uns geliebt hat, sind wir schuldig, einander zu lieben. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. 1. Johannes 4, Vers 11. Einander so zu lieben, wie Gott dich geliebt hat, bedeutet, deinen Nächsten bedingungslos zu lieben. Und ich denke, das ist eins der Dinge, die uns wahrscheinlich oft nicht so einfach fällt. Aber wir sind schuldig, einander zu lieben. Und zwar sollte die Liebe genau so aussehen, wie es Johannes beschreibt, dass wir sogar bereit sein sollten, unser Leben für die Brüder hinzugeben. So wie Christus sein Leben für seine Gemeinde hingegeben hat, sollten wir bereit sein, unser Leben für die Geschwister hinzugeben, unsere Geschwister zu lieben. Und ich denke, zu verstehen, dass Gott uns jetzt, nachdem er uns erlöst hat, unfassbar liebt, und zu verstehen, dass wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, wird uns dahin führen, unsere Geschwister, unsere Brüder und Schwestern mehr zu lieben. Aus uns heraus schaffen wir es nicht. Aber wenn wir erkennen, wie sehr er uns geliebt hat, dann wird unsere Liebe zu ihm und unsere Liebe zu den Geschwistern zunehmen. Und so lasst uns wachsen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn, dass wir erkennen die Breite und Länge und Tiefe und Höhe seiner Liebe zu uns. Amen.